Ich mache heute weiter mit unserem Thema Versöhnt mit Gott. Könnt ihr euch erinnern, dass wir als Christen durch Jesus Christus mit Gott versöhnt wurden? Der Schlüsselvers war 2. Korinther 5, 18. Alles aber ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Also wir als Glaubende an Jesus Christus sind mit Gott versöhnt. Der Konflikt, den die Sünde hervorgerufen hat zwischen Gott und dem Menschen, ist durch das Opfer Jesu Christi getilgt. Der Konflikt ist beseitigt. Eine Versöhnung hat stattgefunden. Und es ging schon um das Sündigen der Menschen, aber noch mehr um die Sünde schlechthin. Um die Sünde Adams, um die Sünde der Welt, wie in den Evangelien das genannt wird. Wo Johannes der Täufer sagte, ziehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also nicht die Sünden der Welt, die die einzelnen Menschen begangen haben. Schon auch, aber in dem Sinn ist es gegangen um die Sünde schlechthin. Weil der Mensch deshalb sündigt, weil er kraft Geburt von Adam her ein Sünder ist. Und das muss man einfach sehen, dass man sich nicht immer ein schlechtes Gewissen macht, weil ich bin ja ein Sünder und jetzt habe ich wieder was falsch gemacht und tralala und hopsasa, sondern das Problem liegt in der Sünde Adams. Dort ist es losgegangen und genau das Problem hat Jesus bei der Wurzel angepackt und hat diese Sünde Adams an seinem Leib an das Kreuz hinaufgetragen, hat sich dafür opfern lassen, hat diese Sünde letztendlich getilgt, weggewaschen mit seinem eigenen fehlerlosen Blut, sündlosen Blut. Und anhand des Alten Testamentes, wie die Juden Tieropfer gebracht haben, kann man das einfach so nachvollziehen. Die mussten ein Tier opfern, das gesund war, ja, fehlerlos, ohne Tadel. Das ist ein Bild dahingehend, dass das echte Gotteslamm, das war Jesus, dass das ohne Fehler war, letztendlich ohne Sünde war. Und da hat es nicht der Priester gecheckt, wie bei den Tieren damals, sondern der Pilatus hat Jesus untersucht, mehr oder weniger, und hat festgestellt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und trotzdem hat er ihn kreuzigen lassen, weil Jesus eben dieses Opfer für die Sünde der Welt und natürlich für die Sünden aller Sünder das Opfer bringen hatte müssen. Es war der Sinn und Zweck dieser Kreuzigung, diesen brutalen Mord, erschlagen von Jesus und Peitschen und Dornenkrone aufsetzen und was weiß ich alles, das ist alles als Opfer gebracht worden. Weil Jesus selber, er hätte nicht ans Kreuz müssen, weil er war ja sündlos. Das Einzige, das den Segen in deinem Leben stoppen könnte, ist damit beseitigt. Das ist eine wichtige Aussage. Ja, weil jeder Mensch will ja letztendlich gesegnet sein. Und was kann den Segen stoppen? Die Sünde. Sonst eigentlich nichts. Und genau dieses Problem, dieses Stoppschild für den Segen, die Sünde, hat Jesus beseitigt, als er ans Kreuz gegangen ist. Und für uns zur Sünde geworden ist, sagt uns die Schrift, damit wir seine Gerechtigkeit empfangen haben, angezogen wie ein Mantel, hineingeschlüpft in Jesus Christus. Und deshalb sind wir nun in Christus. Und das habe ich letztens gesagt, das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie du, wenn du in ein Haus hineingehst. Dieses Haus ist Christus. Du gehst durch die Tür. Diese Tür ist mit dem Opferblut bestrichen. Und in dem Moment, wo du da durchgehst, wirst du gereinigt von Kopf bis Fuß, von all deiner Sünde, von all deiner Schuld und natürlich auch von der Erbsünde, die von Adam her dich letztendlich getroffen hat. Und du konntest ja nichts dafür. Das ist ja das Dumme der Sache. Du kommst zur Welt, kannst nichts dafür, dass du als Sünder zur Welt kommst. Aber Gott hat einen Plan gehabt und hat dafür vorgesorgt, dass diese Stellung eines Sünders von dir wieder weggenommen werden kann. Und damit kannst du auch wieder den Segen Gottes in deinem Leben empfangen. All dieser Kampf auf der Welt um die Versorgung, um die Existenz und worum es immer auch geht, in der Regel geht es ums Geld, wo es ja wieder die Existenz berechtigt oder die Existenz hervorruft für dich. Wenn du Geld hast, kannst du was kaufen, kannst was tun damit. Das kommt von daher, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Und Jesus hat ein so ein gutes Erlösungswerk gemacht. Das muss man sich erst einmal durch den Kopf so richtig gehen lassen, drüber nachdenken. Was hat der eigentlich gemacht für uns? Was ist da eigentlich beseitigt worden und für uns wiederhergestellt worden? Dieser ganze Kampf, der sollte uns eigentlich gar nicht mehr berühren, weil Gott unser Versorger geworden ist. Nicht mehr wir auf dem verfluchten Erdboden unter uns, sondern der Boden unter uns ist wieder gesegnet, weil Gott unseren Boden wieder gesegnet hat. Und das ist Gottes Sichtweise der ganzen Dinge. Nicht wie die meisten religiösen Christen, ja, wir sind doch alle Sünder. Diese Aussage ist Gift im Quadrat. Ein Nichtgläubiger, ein Nicht-Wiedergeborener ist ein Sünder. Egal, ob er was Gutes oder Schlechtes getan hat, er ist in dem geboren. Ein Glaubender, ein Wiedergeborener ist kein Sünder mehr. Er kann noch sündigen, das stimmt. Und er wird auch Fehler machen, wenn man als Sünde betitelt. Aber es wird ihm nicht mehr zugerechnet, weil er ja in dem Haus ist, das sich Christus nennt. Er ist ja in Jesus. Aber das musst du auch erst erkennen und dich da drin sehen, sonst hast du da eine Irrlehre aufgenommen und die blockiert dann wieder deinen Segen. Wenn ich vorhin gesagt habe, die Sünde ist es, die den Segen blockiert, dann ist es nicht bloß, weil du jetzt gelogen oder gestohlen hast, sondern das größte Problem ist die Sünde des Unglaubens. Das ist eigentlich die schwerste Sünde. Nicht, der hat jemand umgebracht, ach furchtbar, stimmt, ist furchtbar. Aber aus der geistlichen Sicht ist die Sünde des Unglaubens das Problem. Weil du im Unglauben nicht gerechtfertigt bist, sondern durch den Glauben gerechtfertigt wirst. Und nicht durch Werke, nicht durch Taten, nicht durch Spenden. Sonst könntest du dir deine Rechtfertigung ja erkaufen. Nur der Glaube ist es, der dir Sündlosigkeit und Gerechtigkeit geben kann. Und folge dem auch den Segen Gottes. Denn wenn die Sünde getilgt ist, dann auch deren Folgen. Und vor dem Sündenfall gab es keine Krankheit, gab es keine Existenzangst, gab es keine Not. Es gab nichts Böses und nichts Schlechtes. Der Adam wusste nicht einmal, was ist jetzt was Böses und was ist was Schlechtes. Er kannte nur das Gute. Und der Boden unter unseren Füßen, die wir Glaubende sind, ist gesegnet. Und da meine ich jetzt nicht den kleinen Fleck unter deinen Füßen, sondern dein Lebensbereich letztendlich. Dein Leben, das dich betrifft, ist gesegnet, ist nicht mehr unter dem Fluch. Jetzt kriegst du die Information und dann nimmst du die auf und hältst sie fest und trägst sie im Glauben. Und der Glaube wird das Werk hinterherbringen und du wirst nach und nach mehr Segen in deinem Leben empfangen und erleben und dich freuen und prima ist. Aber, schau dir doch Nachrichten an, da sprichst du von Segen. Die Welt um uns herum ist heute leider noch nicht gerettet. Obwohl Jesus die Sünde der Welt getragen hat, aber es ist nicht wirksam, weil sie es nicht glauben. Die Schrift sagt uns sogar im 1. Johannes 5,19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Die Welt um uns herum liegt im Bösen und das ist jetzt nichts Neues. Das hört man und sieht man tagtäglich. Und man muss immer bloß froh sein, wenn das nicht zu nahe herankommt. Aber damit es nicht so nahe an dich herankommt, musst du deine Glaubensfahne hochhalten und sagen, in meinem Lebensbereich ist der Fluch beseitigt. In meinem Lebensbereich ist Segen. Punkt, aus, Ende, Amen. Das steht fest und das ist fix. Und Gott stellt sich zu deinem Glauben und stellt sich zu seinem Wort. Und er stellt sich zu dem, dass er gesagt hat, dass er in Abraham einen Segen gibt, seiner ganzen Nachkommenschaft. Und dass du durch den Glauben an Jesus ein direkter Nachkomme Abrahams bist. Ja, nicht die, die in Israel unten wohnen, die Juden nach dem Fleisch. Im Neuen Bund sind die, die Nachkommen Abrahams, die in Christus Jesus sind. Das ist ein Riesenunterschied. Denn die aus dem Gesetz oder durchs Gesetz versuchen, Gerechtigkeit zu erlangen, die schaffen es nicht. Die schaffen nicht Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit, Sündlosigkeit durch den Glauben ein Geschenk ist. Und da gibt es nicht halbe-halbe und ein bisschen Gesetz und ein bisschen Gnade, sondern es gibt entweder Gesetz oder Gnade. Beides passt nicht zusammen. Gut, du und ich und alle Glaubenden auf der ganzen Welt, wir sind mit Gott versöhnt worden durch dieses Versöhnungsopfer Jesu Christi, das er am Kreuz auf Golgotha vollbracht hat. Unbedingt ganz fest einprägen, Denn es können Situationen in deinem Leben auftauchen, die diese Tatsache der Versöhnung versuchen zu erschüttern, dich zum Zweifeln zu bringen. Ob das jetzt wirklich so ist, schaut es momentan überhaupt wieder nicht so aus. Und genau in dieser Situation musst du feststehen und sagen, aber ich bin versöhnt, ich bin nicht verdammt. In Christus Jesus ist keine Verdammnis für mich. Und mein Boden unter den Füßen ist gesegnet. Und meine Schuld und Sünde ist mit dem Blut Jesu getilgt. Ein für alle Mal. Manchmal ist es der Kampf des Glaubens, den wir kämpfen müssen. Und es ist schön gesagt in der Schrift, das ist der gute Kampf des Glaubens. Auch wenn er in der Situation manchmal unangenehm erscheint, es ist trotzdem der gute Kampf des Glaubens. Denn wenn du nicht diesen Kampf des Glaubens kämpfen könntest, dann wärest du dem, der dich konfrontiert wieder mit Sünde und mit ganzen bösen Dingen, hilflos ausgeliefert. Du hast den Glauben von Gott bekommen, um zu widerstehen, um deine Fahne aufrecht zu halten, sage ich jetzt einmal bildlich gesprochen. Du bist ein Erbe Gottes, ein Erbe desselben Segens, den Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben und geschworen hat. Und du kannst dir das einmal nachstudieren in der Schrift, wie diese Männer von Gott gesegnet wurden. Und wisse, auch du bist damit gemeint, dass du auch in dem Maß gesegnet werden sollst. Und damit bleibst du im Schauen auf das, was Jesus getan hat. Lass dich nicht davon wegziehen. Lass dich nicht von irgendwelchen religiösen Floskeln und Meinungen wegziehen von diesen Wahrheiten. Wir haben damals, wenn ihr euch erinnern könnt, in der 3. Klasse die 10 Gebote in der Schule auswendig lernen müssen, von ganz oben bis ganz unten. Wehe, du hast es nicht gekonnt. Du hast dir letztendlich den geistlichen Tod geholt. Du hast dich infiziert vom Gesetz, das den Tod hervorbringt, das den Zorn hervorbringt. Und jetzt müssen wir es wieder loswerden. Das, was wir so mühsam gelernt haben. Weil es nicht mehr nach dem Gebot geht, weil das Gebot überhaupt nicht für uns war. Und für die Juden, für die Israeliten war es auch bloß dafür da, dass sie erkennen mögen, dass sie es ohne Gottes Hilfe und Gnade nicht schaffen können. Sie haben sich abgemüht und haben sich letztendlich damit dem Fluch eingehandelt. Und so ist auch heute, religiöse Menschen bemühen sich und versuchen, die 10 Gebote einzuhalten, um Gott zu gefallen. Und sie holen sich damit den Fluch ins Haus. Und das kannst du ihnen schon fast nicht sagen, weil sie es nicht verstehen würden. Ja, ich tue doch eben bloß das Gute. Ja, aber schaffst du es zu 100%? Schaffst du die 10 Gebote jeden Tag von A bis Z komplett, voll und ganz? Den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du tust, zu lieben? Schaffst du das? Das ist mal ein Punkt. So können wir die ganzen Dinge durchgehen. Und wenn du es einmal nicht schaffst, bist du ein Gesetzesübertreter und damit schuldig. Und dann geht es nach Schuldigkeit, wenn es nach Gesetz geht. Und damit hast du dir den Zorn und die Strafe und den Tod geholt. Also da ist doch viel besser, es geht nach Gnade im Glauben. Da hat sich nämlich Jesus den Tod geholt. Für dich und für mich und für den Glaubenden. Er war nicht erfreut, Jesus, als er ans Kreuz gehen musste. Er hatte panische Angst im Garten Gethsemane. Und er wäre es lieber gewesen, wenn es nicht hätte sein müssen. Aber er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz und hat es auf sich genommen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe durch Jesus Christus. Und dann wieder so einfach ist das Evangelium. Und da sagt der religiöse Leistungsmensch, das kann ja nicht sein, dass das so einfach geht. Ja, ich muss schon noch. Nein, du musst da nicht. Da musst du wirklich nicht. Außer glauben. Denn diejenigen, die versuchen, durch ihre Werke vor Gott angenehm zu sein, Gerechtigkeit zu erlangen, da sagt uns die Schrift, die sind abgetrennt von Christus. Aus der Gnade gefallen, Galater 5,4. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und da haben die ein Problem, aber ein dickes Problem. Und sie bemühen sich noch mehr und das Problem ist noch größer. Die Schrift sagt uns, das ist wie eine schwere Decke, die sich über ihr Herz legt. Und der Geist Christi, der Geist des Lebens, die Quelle, die Freude, das alles, was eigentlich in uns sein soll, das, was uns zum Segen ist, ist wieder zugeschüttet, zugedeckt. Es kommt nicht hervor. Der Paulus sagt es so, das ist 2. Korinther 3, 14 bis 16. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn er sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Also es liegt eine Decke auf der Verlesung des Alten Testaments, wenn Mose gelesen wird, das Gesetz. Und das Leben, die Fülle in Christus ist zugedeckt. Und nur, wenn sich der Christ oder der Jude zu Jesus wendet, geht diese Decke weg und er kann diesen Jesus erkennen. Diese Decke ist auch das Gleiche, wo Jesus warnt vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Was haben die gepredigt? Mose, Gesetz, Steinigung, Strafe, ihr schlimmen Sünder. Und selber waren es kein Deut besser, im Gegenteil. Sie haben sich bloß besser dargestellt. Am Straßenecke hingestellt, haben zum Schein lange Gebete gebetet. Beim Fasten recht gejammert wahrscheinlich, weil ich faste ja so brutal für Gott. Leistungsdenken, Ansehen haben wollen. Schöne Gewänder, so religiöse und lauter so Zeug. Und so versuchen auch heute noch Menschen Gott zu beeindrucken, indem dass sie möglichst viele Kreuze an die Wand hängen oder irgendeine andere religiöse Bilder und Symbole. Ein Rosenkranz ins Auto an Spiegel, mehr als Amulett, wie die manche andere ein Hufeisen vorne an Kühlergrill hinhängen oder ein Christophorus irgendwo reinkleben. Tu es nicht. Bleib bei Jesus, mehr brauchst du nicht. Alles andere wird dir nur schaden. Wir als Christen, heißt es im Epheser 2,10, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also nicht Gesetzeswerke, sondern Gott bereitet für jeden einzelnen Christen schon den Weg vor. Er bereitet Werke vor, gute Werke, die wir dann tun können. Gott ist nämlich mit uns. Gott ist nicht mehr dein Feind und der Strafende, der irgendwo umsitzt mit einem langen Stock, Fehler gemacht, bing, gibt's wieder eine drauf. Nein, dein Helfer, dein Freund, dein Vater, dein Lehrer, der, der dich liebt, ist dein Gott. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, von Neuem geboren wird, dann passiert im Geist diese Wiedergeburt. Die Seele und der Körper ist ja noch das Gleiche. Und da beginnt aber ein Umprogrammierungsprozess von innen heraus, weil der Geist anfängt, die Seele anzubohren. Hey Seele, du musst da und da noch ein bisschen anders werden. Vielleicht ein bisschen heil werden, ein bisschen freier werden, ein bisschen gesünder werden und dann dem Körper auch noch ein bisschen mehr Gesundheit zukommen zu lassen. Und es ist ein Prozess der Veränderung. Der beginnt in dem Moment, wenn ein Christ Jesus in sein Herz aufnimmt, dann ist der Kern gesund und dann wird der Schale auch wieder hergestellt. Vorausgesetzt, er lässt es zu. Vorausgesetzt auch, er wird dementsprechend gelehrt. Also es gibt da ein paar Voraussetzungen, dass es auch geschieht. Da möchte ich nur drauf kommen. Ich habe es letztes Mal gesagt, Bedingungen, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber Voraussetzungen ist vielleicht der richtige Ausdruck. Voraussetzungen dafür, dass Gott sein Werk in einem Christen auch tun kann und zur Vollendung bringen kann. Denn aus der Sicht Gottes ist ja erst einmal schon alles vollbracht. Die Erlösung, das Werk am Kreuz ist komplett vollbracht. Da kannst du und brauchst du nichts mehr hinzuzufügen. Es ist komplett geschehen. Durch deine Wiedergeburt, durch deine Bekehrung, der Geist Christi kommt in dein Herz, ist es auch in deinem Geist geschehen. Finito, fertig. Nur die Seele und der Körper müssen noch ein bisschen mitarbeiten. Der äußere Mensch, der natürliche Mensch, in der Bibel wird es oft geschrieben, das Fleisch, das Fleischliche, das Natürliche, das man anfassen kann, ist noch ein bisschen das Problem. Und der Geist will dieses Fleisch, diesen natürlichen Menschen bearbeiten und verändern. Und der natürliche Mensch, der will das nicht haben. Lass mir meine Ruhe, ich bin eh so schlau, sagt der fleischliche, natürliche Mensch. Und das ist wieder ein Konflikt, also ein anderer Konflikt. Und der Konflikt ist manchmal ein bisschen unangenehm, aber es ist gut, wenn dieser Konflikt ist. Weil der Geist wird sich durchsetzen. Er wird sich durchsetzen, wenn du ihm die Erlaubnis dafür gibst. Also und diese Dinge, die da geschehen müssen, dürfen wir nicht verwechseln mit den Dingen des Gesetzes, wo es um eigene Leistung geht. Aber mitarbeiten sollst du als Christ natürlich schon, dass der Geist, der Heilige Geist in dir das Werk tun kann und tun darf. Und da ist eine dieser Grundvoraussetzungen, dass du in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bist und bleibst. Ja, nicht einmal habe ich mich bekehrt, ich habe da das Gebet da mitgebetet und dann tue ich mein Leben lang wieder wie immer, passt so. Da wird wahrscheinlich nicht viel draus werden. Wenn du aber diesen Jesus täglich, oder täglich ist jetzt schon wieder so gesetzlich, einfach in deinem Leben mit hineinnimmst und immer suchst, ins Gebet gehst, zu deinem himmlischen Vater betest, zu Jesus betest, den Heiligen Geist bittest, dir zu helfen und sagst, Herr, verändere du mich im Inneren, dass ich so werde, wie du mich haben willst, dass ich das tun kann, was du für mich vorbereitet hast und so weiter und so fort. Und du lässt deinen Blick immer fest auf den Herrn gerichtet und hängst dein Herz letztendlich an Jesus. Weil Jesus sagte selber, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wenn Jesus dein Schatz ist, dann wirst du auch dein Herz an Jesus hängen. Wenn dein Schatz was ganz was anderes ist, ob das dein Auto ist, dein Fernseher, dein Geld, keine Ahnung, was noch alles gibt, wo die Menschen ihre Herzen hinhängen, dann ist es nicht Jesus. Wenn Jesus bloß der Notnagel ist, weil jetzt der Fernseher kaputt ist, Jesus, jetzt brauche ich unbedingt einen neuen Fernseher, einen neuen Gott an der Wand, dann wird das nicht ganz so funktionieren. Aber nimm Jesus als deinen Schatz und dann wird er für dich sorgen, dass du das andere, was du wirklich brauchst, auch haben kannst und haben sollst und darüber hinaus. Weil Gott ist ein Gott des Überflusses. Er ist aber auch, heißt es in der Schrift, ein eifersüchtiger Gott. Er will dich, er will dein Herz. Und dann kannst du alles andere haben, aber häng nie dein Herz an irgendjemand oder irgendetwas anderes. Dann bist du schon mal sehr gut dran. Dann bist du auf der Siegerstraße. Weil Gott setzt alle Dinge und Hebel in Bewegung für die, die ihr Herz an Jesus gehängt haben. Und dann trifft sich diese Aussage, wie der Paulus macht. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wir haben unser Herz an Jesus gehängt, wir schauen auf ihn. Er ist letztendlich unser Herr. Das ist ja auch das, wo wir in dem Bekehrungsgebet beten. Jesus, sei du mein Herr, wie auch der Paulus im Römer 10,10 sagt. Wer mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, dass Jesus der Herr ist. Ja, Herr. Ja, was ist jetzt ein Herr? Ja, er ist der Herr, aber Herr, lass mir mal Ruhe. Dann ist er zwar der Herr, aber er ist dann nicht dein Herr. Und Jesus möchte aber dein Herr sein. Er möchte dein Boss sein. Er möchte der sein, der dein Leben in die Hand nehmen darf und es führen und lenken darf. Und was Besseres kann dir eigentlich nicht passieren, weil er, heißt es in den Schriften, er führt dich zur guten Weide und zu stillen Wassern, Psalm 23 und so weiter und so fort. Einen besseren Chef, einen besseren Lebensboss als Jesus kannst du nicht haben. Wenn der Fernseher dein Boss ist, der führt dich nicht zu stillen Wassern und zu grünen Auen. Der führt dich in Zickenkrieg oder sonst wohin. Aber Jesus führt dich in den Frieden, in die Ruhe, in den Segen. Ja, wenn ich jetzt diese Gnade so empfangen habe, dann kann ich dann einfach wieder tun und lassen, was ich will. Nein, das kannst du nicht. Also geht es jetzt doch wieder nach Gebot. Du sollst nicht, du darfst nicht. Nein, auch nicht. Es gibt nur eines. Jesus sagte, ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr einander liebt, ist das Gebot des neuen Bundes. Und selbst das ist nicht ein Gebot nach Gesetzesart, sondern es ist eine innere Einstellung. Und diese innere Einstellung legt er wiederum in dein Herz hinein. Dann kannst du einfach lieben, wo du vorher nicht lieben konntest. Und an einer anderen Stelle heißt es sogar, wer liebt, hat das ganze Gesetz erfüllt. Die Grundaussage ist, vom Gesetz, du sollst lieben. Und im Neuen Testament heißt es, du kannst lieben, weil Jesus seine Liebe hineingelegt hat in unsere Herzen. Denn wenn jemand den Nächsten liebt, wird er nicht umbringen. Wenn jemand den Nächsten liebt, wird er ihn nicht beklauen. Wenn jemand den Nächsten liebt, wird er ihm nicht den Partner ausspannen. So sind diese Gebote damit letztendlich abgedeckt. Römer 13,8 sagt uns, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Diese Liebe muss sich dann in diesen Taten auch ausdrücken. Es gibt einige Dinge, die Schrift auch im Neuen Testament uns sagt, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Aber eben nicht nach Art des Gesetzes. Zum Beispiel sagt uns der Jakobus, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Boah, was ist nun Gutes tun? Den Nächsten zu lieben. Viele meinen, wenn sie irgendwo was hinspenden oder in die Gemeinde den Zehnten recht fleißig geben, dann ist es so ein Liebeswerk. Gleichzeitig sind sie aber mit den Familienangehörigen zerstritten, mit Nachbarn vor Gericht und so weiter und so fort. Dann ist meine persönliche Meinung, dann bring erst das in Ordnung. Und dann kannst du vielleicht vor Gott prahlen mit deinem Zehnten oder mit deinem Geben. Gott hat viel mehr Interesse an den Beziehungen der Menschen untereinander als an irgendwelchen Geldspenden und Gaben. Sicher, wenn damit jemandem geholfen ist, ist es auch ein Liebeswerk. Das stimmt, aber das alleine ist es eben nicht. Und wer Böses tut, das heißt nicht in der Liebe ist, da ist nicht das Riesenproblem, weil er jetzt gesündigt hat. Das Problem liegt eher darin, dass er sich auf die Ebene Satans begeben hat. Und das macht ihm dann in seinem Leben Probleme. Weil dort auf dieser Ebene wirst du bestohlen und beraubt vom Satan. Weil er ist halt einfach ein Räuber, ein Dieb und ein Menschenmörder. Er kann nicht lieben. Das kann er nicht. Aber wenn er sich bemühen würde, das kann er nicht. Weil er es nicht hat. Also bewege dich nicht auf der Ebene Satans, dann bist du schon mal ganz gut heraus aus den Gröbsten. Sicherlich wirst du auch als Christ, wenn du in der Liebe wandelst, angefeindet von Satan und beschossen. Aber du stehst dem drüber. Aber wenn du auf seiner Ebene dich befindest, dann bist du ihm ausgesetzt. Und das ist eine nicht so gute Situation. Darum ist es gut, in der Liebe zu leben, die Beziehungen in Ordnung zu halten, zu vergeben, zu segnen, denen, die dich fluchen, sagt Jesus. Und da stehen Christen stehen in solchen Kampfsituationen oft einmal, weil manche Situation ist halt nicht so angenehm und da ist es halt auch nicht unbedingt angenehm, jetzt zu lieben. Und du musst abwägen, was ist jetzt eigentlich Liebe? Gebe ich immer bloß nach und sage immer noch, du hast schon recht und fällst noch auf die Knie vor den anderen, obwohl der dir eigentlich was Böses antun will, dann ist auch nicht mehr ganz so richtig. Also man muss das schon ein bisschen in der Waage halten, um was jetzt geht, damit wir da nicht auf eine falsche Fährte kommen und meinen, als Christ vor lauter Liebe muss ich so, ich sage immer wieder, Wurm auf Stelzen unterm Teppich kriechen. Nein, das musst du nicht. Du darfst auch deine Meinung verkünden und sagen, hey, so und so und so nicht. Ist in Ordnung. Das ist nicht gleich aus der Liebe. Der Paulus ermahnt einmal die Römer, die Christen in Rom, meine ich damit, ja. Der Brief war an die Christen in Rom. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also, scheinbar waren die Christen in Rom nicht ganz so richtig dran. Und der Paulus hat es gemerkt und er schreibt nun, dass er sie ermahnt. Ja, er macht sie nicht zur Schnecke, sondern er ermahnt sie, Dinge richtig zu machen. Das heißt, auf gut Deutsch, sie sollen ein anständiges Leben führen. Ihre Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das ist ein vernünftiger Gottesdienst. In heutigen Zeiten wird ja Gottesdienst immer bloß das betitelt, dass man am Sonntagvormittag um 10 Uhr in die Gemeinde geht. So was steht nicht in der Bibel. Wenn das Wort Gottesdienst vorkommt, ist es ein Dienst an Gott und letztendlich auch ein Dienst an den Nächsten, an den Schwachen, an den Notleidenden. Das ist ein wohlgefälliger Gottesdienst. Oder eben auch, wie du mit den Nächsten umgehst, ob du mit allen im Clinch bist und im Streit und vor dem Rechtsanwalt und keine Ahnung wo, überall. Und schlecht redest über die anderen alle und kritisierst und ebenso. Das ist kein guter Gottesdienst. Wenn du dich aber bemühst, dass Frieden ist zwischen dir und deinem Nächsten, wenn du ein Friedensstifter bist, sogar auch zwischen zwei anderen, die sich streiten, dann ist es ein guter Gottesdienst. Denn das will unser Herr und unser Gott. Und stell dir vor, alle Menschen würden so handeln. Dann hätten wir wieder das Paradies auf dieser Welt. Wir bräuchten jetzt schon mal die ganze Militärmaschinerie nicht mehr. Damit könnten wir die Schulden wieder tilgen, oder? Wieder ein Problem gelöst. Man könnte das auch dann berechnen, wie schnell das weg wäre, oder? Das könnte funktionieren. Aber die Menschheit ist eben leider noch im Bösen mitsamt der ganzen Schöpfung und somit sind sie ein bisschen dumm, oder? Dumm ist ein guter Ausdruck für den Fall. Darum sagt uns der Paulus im Hebräer 10, 24: Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das ist doch eine Aussage. Einer passt ein bisschen auf den anderen, aber nicht so wie manche. Die durchsuchen jeden anderen ganz genau, wo hat er denn wieder Sünde begangen. Und da muss ich das gleich mal meinem Pastor melden, weil der hat ja, also nicht so, sondern in einer dienenden Haltung, vielleicht auch erst einmal im Gebet, wenn du merkst, der andere hat da irgendwo einen Punkt in seinem Leben, das passt nicht ganz so, ist nicht gut für ihn und auch nicht für den anderen, dann fang erst einmal an, darüber zu beten. Da ist meistens eh schon das Problem gelöst. Und nicht mit im Geist der Kritik hinten dran, oh, der hast das gehört, aber sag's nicht weiter. Der Nächste wieder, ja, der hat's gesagt, aber du darfst es nicht weiter sagen. Und auf letzt wissen es alle, und der eine, um den es geht, der kriegt es als allerletzt damit. Nein, das machen wir nicht so. Wir entscheiden uns zum Segen, wir entscheiden uns zu vergeben, wir entscheiden uns zu beten. Und der Herr ist es, der dieses Gebet sehr gerne erhört. Und so kann es funktionieren. Also du als Glaubender, du entscheidest letztendlich, was in deinem Leben passiert. Auch wenn du Christ bist, auch wenn der Geist Gottes in dir ist. Weil du hast einen freien Willen bekommen. Du kannst sagen, Herr, ich will verändert werden. Du kannst aber auch sagen, Herr, mir passt es so. Ich will mich jetzt einfach ärgern. Habe mich schon immer geärgert, jetzt will ich mich weiter ärgern. Es tut so gut, meinen manche. Ist aber nicht so gut. Schlägt sich aufs Gemüt und manche werden krank davon lauter ärgern. Nein, lass dem Geist Christi in dir sein Werk tun. Er wird es schaffen, dich zu verändern. Aber du musst ihm die Erlaubnis geben, weil dein freier Wille wird von Gott nicht übergangen, wird nicht angetastet. Das musst du einfach wissen. Und dein Ego musst du da auch ein bisschen auslassen. Weil das Ego ist der Bremser der ganzen Sache. Das Ich, Herr, aber ich, Herr, aber ich, Herr, aber ich weiß doch. Herr, aber ich mach doch. Nein, nicht du, sondern es ist der Herr, der Geist Christi, der sein Werk tun will. Und dem erlauben wir das. Und du musst eins wissen, Segen und Veränderung, die der Geist in dir bewirkt, das geht oft Hand in Hand. Viele möchten da den Segen, Gott, den Segen möchte ich voll und ganz, aber verändert möchte ich ja nur ein bisschen werden, das nicht so weh tut, weil ich bin ja eh gut, meinen manche, oder meint das Ego. Und das blockiert natürlich auch den Segen. Das Fleisch, das ist ein natürlich gesinnte Mensch, der will halt einfach selber schlau sein. Der nimmt nicht gerne das an, was der Geist will. Und das ist dann dieser Kampf, der uns dann manchmal ein bisschen Nerven kostet. Aber da musst du durch. Und wenn du durch bist, wirst du feststellen, ah, der Herr hat uns wieder bestens gemacht. Hätte ich mir nicht besser vorstellen können. Und da geht es manchmal so, dass vom Geist heraus ein Impuls kommt, wie du das machen sollst und was du lassen sollst. Und der äußere Mensch, der sagt, nein, nein, das mache ich nicht so. Der hat mich geärgert, der hat mir vor 10 Jahren schon, hat mir der schon, weißt schon was. Nein, das Fleisch wehrt sich dagegen. Und der Impuls vom Geist sagt wieder, vergib ihm doch. Nein, das war so schlimm. Das kann ich nicht vergeben, das will ich auch gar nicht vergeben. Und der Geist sagt wieder, doch, es ist gut für dich zu vergeben. Naja, gut, wenn du meinst, dann vergebe ich halt, aber ärgern tut es mir immer noch. Aber es wird aufhören, das Ärgern. Wenn du dich entscheidest zu vergeben, dann passiert nämlich was. Da passiert nämlich ein Durchbruch. Und dann wunderst du dich, dass es nicht mehr weh tut in dir. Ja, du hast da den Schmerz mitgetragen. Der andere weiß vielleicht das schon gar nicht mehr. Der hat schon lange vergessen. Aber du hast es nicht vergessen. Du hast es nachgetragen. Du hast den Schmerz in deinem Inneren mitgetragen. Und dann vergibst du und die Heilung beginnt und der Schmerz geht weg. Und du kannst plötzlich segnen und du kannst andere Beziehungen sogar werden damit gesegnet, weil du einfach freier wirst. Da steckt so viel dahinter. Es ist das, was Gottes Geist will. Gut, die Bibel sagt uns noch einige Dinge im Umgang mit dieser neuen Freiheit, die wir in dieser Gnade haben. Zum Beispiel sagt uns der Paulus, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Ein Neugläubiger, sagt hier die Schrift, ist ein Unmündiger. Ein Unmündiger in dem Sinn, er weiß noch nicht so recht, wie die Dinge des Geistes funktionieren. Er hat es vielleicht schon gehört und freut sich darüber, aber das ist ein Unterschied, ob ich es bloß gehört habe oder ob ich das schon leben kann. Und Da ist dieser Prozess wieder, der Veränderung dazwischen. Von unmündig zum Erwachsenen in Christus zu werden. Das ist ein Prozess. Und vom Erwachsenen, ich habe es gerade gelesen, da heißt es, dass er durch Gewöhnung geübte Sinne hat. Und da meine ich jetzt nicht natürliche Sinne, hören, sehen, schmecken, tasten und so weiter, riechen, sondern geistliche Sinne, zu hören, was der Geist Gottes zur Situation sagt, zu verstehen, wie Jesus das Ding beurteilt, was jetzt hier richtig ist und was hier falsch ist. Und das ist der tiefere Sinn der ganzen Sache, wenn du von Gott verändert werden sollst, damit du die Dinge des Geistes richtig wahrnimmst und beurteilst und dann auch handelst. Denn, das steht jetzt wieder an einer anderen Stelle, 1. Timotheus 3,6, da geht es auch um so einen Unmündigen, hier wird geschrieben von einem Neubekehrten. Da heißt es, nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Ein Neubekehrter soll nicht gleich irgendeinen großen geistlichen Dienst eingesetzt werden. In dem Fall ging es um die Diakone, die sie da ausgewählt haben. Und der Paulus sagt, da müsst ihr Leute nehmen, die schon länger gläubig sind, wo dieser Veränderungsprozess schon relativ weit fortgeschritten ist, weil sonst wird der stolz. Dann bläht er sich auf, weil ich bin jetzt der Diakon und ich weiß schon so viel und ihr seid nur die einfachen Schäfchen und ja, haben alles schon erlebt. Und was passiert hier? Er wird dem Gericht des Teufels verfallen. Also Gericht nicht in dem Sinn ein Richter, sondern er wird halt einfach dem Teufel auf den Leim gehen, weil er sich durch seinen Stolz auf dessen Ebene begibt. Denn das Stolzsein ist die absolute Ebene Satans. Und dann kriegt er die Schwierigkeiten mit dem. Und das will der Paulus damit verhindern. Im Vers darauf sagt er, er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, also von den Ungläubigen, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Wenn du in der Gemeinde Gottes einen Dienst tust, ein Amt übernimmst, in dem Fall hier ein Hilfsdienst, ein Diakonendienst, dann wirst du von den Ungläubigen begutachtet, ob der das auch so lebt, was er sagt, oder ob das bloß große Sprüche sind und nichts dahinter ist. Und dann kann ein übles Gerede aufkommen, wenn es dann nicht zusammenpasst zwischen Reden und Tun. Und sie sagt hier, der Paulus, dann gerät derjenige in den Fallstrick des Teufels. Es ist nämlich nicht angenehm, wenn die Leute um dich herum negativ über dich reden und vielleicht auch noch Lügengeschichten erzählen über dich und vielleicht dir auch noch deinen Beruf madig machen, deine Arbeit oder sonst was. Dann kostet es ein bisschen einen Preis und dann ist es unangenehm. Und am schlimmsten, wenn sie dann noch Recht haben. Deshalb muss man da ein bisschen vorsichtig vorgehen, damit kein Blödsinn passiert und nicht irgendeiner dann Schiffbruch im Glauben erleidet. Dafür brauchen Christen eine gesunde, eine gute und ausgewogene biblische Lehre. Das ist zwingend notwendig. Denn die Christen, man stellt es fest, sie verhalten sich in der Regel so, wie sie von vorne gelehrt werden. Das, was die zu essen kriegen, geistliche Speise, das leben die in der Regel. Deshalb bemühen wir uns hier sehr, eine ausgewogene Lehre zu haben, auch mit den ganzen Büchern ausgewogen zu sein. Erst einmal selber gelesen zu haben, zu überprüfen, ob das schon in dem Maß passt, wie die Bibel das uns mitteilt. Weil auf dem christlichen Büchermarkt gibt es auch sehr viel Schrott. Und das wollen wir nicht, dass die Christen durch ihre Lehren, durch falsche Lehren, durch religiöse Lehren letztendlich wieder in den Fallstrick des Teufels geraten, sondern sie sollen reifen, sie sollen, wie es einmal heißt in der Schrift, zu Vätern und zu Müttern in Christus werden. Und wenn du diese Stufe mal erreicht hast, ein Vater oder eine Mutter in Christus zu sein, dann hast du eine hohe geistliche Stufe erreicht. Aber das dauert eine Zeit. Oder wenn du gute Lehre bekommst, geht es schneller. Andere, die gibt es, die sind schon 30 und 50 Jahre gläubig. Die sind aus dem Kleinkinderstadium noch nicht herausgekommen, weil die immer noch Milch bekommen und das keine gute. Und dann funktioniert es einfach nicht. Dann bleibt es im religiösen Sumpf stecken, unter dem Gesetz oder unter irgendwelchen Meinungen und kein Segen und keine Wunder und nichts. Das ist ja übel. Und dann wird Jesus damit in Verbindung gebracht und dann meinen die Leute draußen, den Jesus, den brauche ich nicht. Wenn ich dann so wie ihr seid, dann brauche ich den Jesus nicht. Wenn wir Christen aber die Gesegneten sind, die, wie es bei Stephanus heißt, voll Gnade, voll Glaubens und er tat große Zeichen und Wunder, dann sagen die Leute, hey, den Jesus, den will ich auch kennenlernen, den brauche ich auch. Aber den anderen Jesus, den faden, den langweiligen, den buckelten, den wollen die Leute nicht haben. Die haben eh ihre Lasten zu tragen. Dann brauchen sie nicht noch religiöse drauf. Und das liegt schon sehr stark an dem, wie die Gemeinde, der Leib Christi, sich darstellt vor der Welt. Weil das Jesus super ist, das wissen die meisten. Aber die Jünger heutzutage, die sind oft nicht so super. Und deshalb meinen sie, brauchen wir den Jesus auch nicht, wenn man dann so sein muss. Also eine gesunde, ausgewogene biblische Lehre ist für Christen zwingend notwendig. Gut, Galater 5,13 sagt uns, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht aber nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das ist immer wieder bei der Liebe, dass sich die Christen gegenseitig dadurch dienen sollen und nicht die Freiheit falsch verstehen als Anlass fürs Fleisch. Ah, jetzt habe ich kein Gebot mehr, kein Gesetz mehr. Halleluja, jetzt kann ich mal wieder alles tun. Jetzt können wir wieder die Sau rauslassen. So ist es nicht gemeint, sondern die Freiheit ist eine Freiheit des Geistes, eine Freiheit, dass wir einander lieben und helfen können und führen können. Und so passt es auch. Manche meinen nämlich, ha, jetzt bin ich frei. Sagt doch schließlich der Paulus, ich bin zur Freiheit berufen, ich bin frei. Ah ja, jetzt brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten, weil der Herr sorgt dann schon für mich. Ja, er sorgt ja auch für die Blumen auf dem Feld, heißt es doch in der Bibel. Jetzt brauche ich nichts mehr tun. Oder sie werden unzuverlässig, weil ich bin ja frei. Das ist so ein typischer Fall von falsch verstandener biblischer Lehre. Haben wir alles schon erlebt. Kann ich mir bloß sagen, haben wir schon erlebt. Genaueres sage ich da nicht dazu. Das Problem mit diesem Fleisch ist das Problem. Der natürlich gesinnte Mensch, der Äußere, der noch nicht Wiedergeborene, dieser natürlich gesinnte Mensch auf dieser Welt, durch die Erbsünde belastet, kriegt jetzt das Gesetz präsentiert, du sollst nicht, du darfst nicht, dann will er erst einmal dem nicht gehorchen, er rebelliert. Nein, kann doch jeder daherkommen und mir was vorschreiben, ich mache, was ich will. So ist es, wenn einem Menschen Mose gepredigt wird. Denkt an die dritte Klasse. Und überhaupt, was geht es dem Pfarrer an, was ich getan habe? Soll ich dem das auch noch erzählen in der Beichte? Und so weiter und so fort. Er rebelliert. So, dann kommt er aber dem nicht ganz aus, weil er doch irgendwie ein bisschen, ja, mit Gott muss man sich ja doch ein bisschen gut stellen, weil vielleicht braucht man ja dann noch. Dann zieht er sich ein religiöses Mäntelchen über und arrangiert sich mit dem Gebot. Er versucht es so einigermaßen zu halten und wenn er es übertritt, dann macht er es ein bisschen kaum heimlich. Das macht der religiöse Mensch, der natürlich gesinnte Mensch. Und manch einer will es dann sogar besonders gut machen. Und er eifert sogar, die 10 Gebote ganz gewissenhaft einzuhalten und gleichzeitig ist er sehr stolz drauf. Hat mit Geist nichts zu tun. Ist alles voll im Fleisch. Wird bloß ein bisschen geistlich angestrichen, aber hat mit Geist nichts zu tun. Er rebelliert immer noch oder er ist immer noch stolz auf seine Leistung. So, jetzt bekommt dieser die Botschaft der Gnade zu hören. Die Botschaft der Gnade, die Botschaft vom Kreuz bricht plötzlich in sein Lebenssystem ein. Dann rebelliert er erst einmal wieder und zwar gewaltig. Vor allem der mit seinem Mäntelchen, mit seinem Religiösen, der rebelliert erst so richtig. Ich habe es doch besonders gut gemacht und ich war jeden Sonntag in der Kirche. Und ich war beim Beichten und ich war hier und da und überall und wallfahren bin ich gegangen. Und Herrgott, ich hab's doch richtig gut gemeint und jetzt wäre das alles nichts wert. Das kann's ja nicht sein. Jetzt wäre der nie in die Kirche gegangen ist, ein Schlawiner war er, der wäre jetzt genauso gerecht wie ich, der mich so bemüht habe. Das ist ungerecht, Herr, sagt der. Völlig ungerecht, meint er. Aber er ist durch das gleiche Opfer gerechtfertigt worden wie der Leistungsmensch, wie der Sünder, wie der fleischlich gesinnte Mensch. Alle, wenn sie glauben, werden durch das gleiche Blutopfer gerechtfertigt. Und keiner hatte was dazu tun können. Und keiner hat mit seinen großen Sünden was Schlechter machen können. Das fühlt sich für den Religiösen ungerecht an. Darum wehren sich religiöse Menschen so sehr gegen die Gnade, weil die Leistung die eigene nichts mehr zählt. Und der Sünder, der kommt und sagt, Herr, tatsächlich, ich brauche Gnade. Ich bin wirklich ein Sünder, ich brauche Gnade. So etwas Ähnliches hat doch Jesus einmal gesagt. Könnt ihr euch erinnern? Der Pharisäer und der Zöllner. Ja, so ist es. Aber jeder braucht oder jeder kann nur Gnade empfangen. Wenn aber jetzt dieser Geist der Gnade anfängt, die Herrschaft im Leben jener Christen zu übernehmen, dann kommt diese Veränderung, dann kommt auch irgendwann die Einsicht. Ja, auch der Religiöse merkt, ja, ich habe es nicht geschafft mit meinem Guttun. Ich habe nämlich insgeheim hier und da doch noch gesündigt. Ich brauche auch die Gnade. Der wird es irgendwann merken, weil diese Gnade ist wie ein Bohrer. Brumm, 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 die bohrt. Die bohrt in diese Seele, bis es durch ist. Und man ihr plötzlich Recht gibt und sagt, ja, Herr, deine Gnade, anders geht's nicht. Meine Leistung ist alles Dreck im Vergleich zu deiner Gnade. Und dann passiert das, was Jesus sagt, dass die fleischliche Gesinnung mit ihm am Kreuz gestorben ist. Um das Ganze zu beweisen, habe ich hier zwei Bibelstellen. Das eine ist Galater 5, 16 und 17, das andere dann der Vers 24. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Also dieses Fleischliche, das natürliche, gesinnte Mensch und der Geistliche, die haben entgegengestellt. Der eine will das und der andere will das. Das Fleisch will eine Leistung bringen und der Geist will Gnade bringen. Und das ist ein Konflikt. Der Vers 24 ist aber, die dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die Leidenschaften und Begierden, dieses sündigen Wollen, dieses Leistungsdenken, dieses Wollen, etwas zu bringen, ist in dem Sinn dann mit Jesus gekreuzigt. Und wenn es gekreuzigt ist, dann auch gestorben. Und dann hat der Geist den Sieg errungen über den fleischlichen Menschen. Also gibt dem Geist Christi 100% Raum und dann wird auch eine 100%ige Veränderung stattfinden. Und fremde Geister, lügnerische Geister, religiöse Geister müssen nach und nach aus deinem Leben verschwinden. Und das hängt eben mit dem zusammen, wie du denkst. Deswegen haben wir vorhin einmal gelesen von der Erneuerung des Sinnes. Dieser Umdenkprozess, zu erkennen, was ist jetzt Geist und was ist Religion, was ist Fleisch, dieser Umdenkprozess. Und das hängt wiederum mit dem zusammen, was du gelehrt bekommst, was du, ja, dein Input, hat einmal einer gesagt, bestimmt auch deinen Output. Das, was du in dich hineinlässt, wirst du irgendwann auch wieder von dir weitergeben. Also sieh zu, dass dein Input stimmt und dann wird auch dein Output nach und nach stimmen. Gute Lehre, ausgewogene, neutestamentliche biblische Lehre. Das ist A und O. Und lieber das richtige, gute und immer wieder das Gleiche, bis es sitzt, als wie ganz viel und ganz viel religiösen Zeug. Religiöses Zeug ist geistliche Vergiftung. Mose macht eine Decke auf dein Herz. Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das Herz freigesetzt haben. Wir wollen ja, dass der Geist sprudelt und nicht, dass er abgedeckt und abgetötet wird. Noch eine Voraussetzung, die wir als Christen doch ein Stück zu erfüllen haben, ist, wenn wir Gnade haben wollen, dass wir sie auch weitergeben. Also es ist ein Unterschied, ob ich Gnade für mich in Anspruch nehme und ob ich Gnade auch den anderen weitergebe. Den anderen auch gnädig zu sein. Da gibt es ein Gleichnis von Jesus. Der Knecht, dem der Herr seine ganzen Schulden erlassen hatte, aber er hat seinem Mitknecht die Schulden nicht erlassen. Er hat dem keine Gnade gegeben, obwohl er Gnade empfangen hat. Also sei du auch den anderen gnädig, die um dich herum sind. Das sind nämlich alle auch nicht perfekt. Das musst du wissen. Und der denkt halt vielleicht einmal ein bisschen anders wie du. Und der denkt sich vielleicht, Mensch, du denkst falsch und du denkst, der denkt falsch. Also gib Gnade und der andere, wenn dir Gnade gibt, dann kann es funktionieren. Also wir sind nicht alle gleich. Wir sind alle auf dem Weg. Das Ziel muss stimmen von dem Weg, auf dem wir sind. Und so werden wir nach und nach Stück für Stück verändert in das Bild des Christus. Und dann werden wir uns auch immer einiger werden und immer ähnlicher werden, weil das Ziel ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Dass wir alle immer mehr das Bild von Jesus annehmen. Und wenn das jeder tut, dann werden wir immer ähnlicher und immer gleichgesinnter. Und dann wird sich auch aufhören, diese religiösen Debatten, was jetzt richtig ist und was jetzt falsch ist und wie die Bibel zu auslegen ist und wie es zu verstehen ist und welche Übersetzung das jetzt die richtigere ist, das hört sich dann alles auf. Da sind wir alle einer in Christus Jesus. Das ist das Ziel. Und dieses Ziel müssen wir vor Augen halten. Gottes Gnade ist da, durch Jesus Christus geworden. Aber diese Gnade, also ich hoffe, ihr erschreckt nicht, wenn ich sage, aber. Nein, diese Gnade läuft nämlich nicht allein frei herum. Ach, ich bin die Gnade und heute laufe ich hier und heute laufe ich da. Nein, diese Gnade braucht Mitarbeiter, Arbeiter Gottes, Arbeiter, die voll der Gnade sind und die Gnade leben und die diese Gnade verkünden. Zum Beispiel ist eben der Stephanus in der Apostelgeschichte, den sie dann ja leider gesteinigt haben, wo der Paulus noch mit dabei stand als Saulus. Aber das ist ein gutes Beispiel, weil bei dem heißt es eben, Stephanus voller Gnade und Kraft hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es war ein Mann der Gnade. Aber Paulus sagt dann an die Korinther, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist und so weiter und so fort. Also die Gnade Gottes hat Mitarbeiter. Die Gnade Gottes geht mit den Mitarbeitern mit denen, die voller Gnade sind. Ja, die Gnade Gottes marschiert nicht mit denen, die voller Gebot und voller Gesetz und voller Religion sind. Da marschiert ein ganz anderer mit. Den brauchen wir aber nicht in unserer Mitte. Gottes Gnade hat Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter predigt Gnade und tut Gnade. Und er sagt zum Beispiel hier in Form des Paulus, als Mitarbeiter ermahnen wir auch, da sind wir schon wieder beim Ermahnen, das ist, der Paulus war ein Ermahner. Es gibt übrigens, es gibt den Dienst der Ermahnung, wird in der Bibel berichtet. Also nicht der Ermahnung, ey, du machst was falsch, ey, du machst was falsch, sondern eine Ermahnung, die aufbaut, die ermutigt. Also eher ein Ermutiger wäre vielleicht eine bessere Übersetzung. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Ja, was ist jetzt das wieder? Können wir Gnade vergeblich empfangen? Scheinbar. Wenn wir sie nicht annehmen, wenn wir sie nicht weitergeben, dann haben wir sie vergeblich empfangen. Deshalb ist es Sinn und Zweck der Gnade, dass man sie erst einmal für sich annimmt, aber dann auch fließen lässt, weitergehen lässt und dem anderen auch Gnade gibt. Das ist wiederum eine Schriftstelle. Ich mache es bloß heute ein bisschen schneller, weil sonst dauert es heute zu lang. Und zwar der Jakobus 4,6. Er gibt größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch zu Gott, und er wird sich zu euch nahen. Hier kommt wieder Gnade vor in diesen Schriftstellen. Er sagt hier, den Demütigen gibt er Gnade. Den Hochmütigen, den Stolzen, widersteht Gott. Boah, ein Grund, sich unter die starke Hand Gottes zu unterwerfen, zu demütigen, um Gnade über Gnade zu empfangen. Gehört dazu. Also die Gnade hat hier diese Voraussetzung, dass du nicht stolz und hochmütig sein sollst, weil sonst klappt das nicht mit der Gnade. Aber wenn du dich in einer richtigen Art der Demut unter die Herrschaft Gottes stellst, wird Gnade fließen in deinem Leben ohne Ende. Dann ist uns noch hier etwas aufgetragen, widersteht aber dem Teufel. Der Teufel ist ein Gnadenräuber. Deshalb sollen wir ihm auch mal standhalten, wenn er wieder mit seinen Lügen und seinen religiösen Zeugs daherkommt in dein Leben. Und du bleibst aber fest im Glauben an Christus und stehst fest unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, unter der Herrschaft Jesu Christi. Dann wird dieser Lügengeist, dieser teuflische Geist, diese Dämonenwelt wieder von dir fliehen. Und da gibt es eine Übersetzung aus dem Lexikon, was heißt fliehen? Das heißt, in Angst und Schrecken davonlaufen. Ja, wenn der Teufel feststellt, oh, in dem Haus, wo der ist, da herrscht die Gnade, da wohnt Jesus, da kann ich ja gar nichts machen, da laufe ich schnell davon. Wenn die Finsternis hält dem Licht Gottes nicht stand. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Also wir sollen nüchtern bleiben. Wir sollen die geistlichen Dinge, die in unserem Leben passieren, ganz klar und deutlich und nüchtern betrachten. Ja? Nicht juckihui, hyperbegeistert, wunderbar oder ach, doch alles nicht so. Sondern wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, auf der ausgewogenen Straßenmitte bleiben. Ja, nicht polarisieren, von einem juckihui bis zum ganz schlecht hin und her springen, sondern auf einer geraden, nüchternen Glaubensbetrachtung bleiben. Denn der Teufel versucht uns immer an eine Randsituation zu bringen. Weil da ist er dann auch gleich in der Nähe und versucht, Menschen, Christen, durch seine Lügen, durch seine Listen zu verschlingen. Petrus schreibt hier weiter, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also wir widerstehen diesen Dingen standhaft durch den Glauben. Der Glaube bezieht sich wiederum auf das Erlösungswerk Jesu Christi. Und da müssen wir einfach standhaft bleiben. Und es ist manchmal nicht so angenommen, der schreibt hier von Leiden, die auch die anderen in der Brüder und Schwestern in der Welt erwischt immer wieder. Aber das ist eben dummerweise noch so in dieser gefallenen Schöpfung rundherum. Deshalb sollen sich die Christen einander ermutigen, einander erbauen, einander aber auch korrigieren, zusammenbleiben, ja, wie ein Herdentier, das in der Herde stark ist und der Löwe sich nicht rantraut. Wenn er aber schafft, eins abseits zu sprengen, dann wird es gerissen. Und so sollen auch die Gläubigen einander dienen in der Liebe und ja, einfach zusammenbleiben, dann funktioniert es, dann ist der Schutz stärker als wie ein verlorenes Schaf allein in weiter Prärie. Ein Christ, der die Sache mit der Gnade kapiert hat, der wird dem Satan viel mehr standhalten können und die Dämonenwelt in Aufruhr versetzen als einer, der nur ein bisschen religiöses Zeug gehört hat und letztendlich ein Unmündiger und ein Unwissender ist. So einer wird, wenn der Satan ihn attackiert, nicht standhalten. Aber wer Gnade kapiert hat, um was das es geht, was dieses Werk des Kreuzes wirklich getan hat, der weiß, dass er gerechtfertigt ist und sich nicht wieder auf die Sünderebene verdrängen lässt, der wird den Satan standhalten, der wird letztendlich den Widersacher in die Flucht schlagen. Ohne diese wirkliche Offenbarung über die Gnade Gottes funktioniert es einfach nicht so richtig. Auch das Gesetz von Saat und Ernte, ja, ist jetzt nicht Gesetz Mose, aber eine Gesetzmäßigkeit auch neutestamentlich. Zum Beispiel, wie der Paulus sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten und so weiter. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die stimmt und die ist richtig und die ist gut. Aber ich erlebe Christen, die säen tatsächlich und die säen viel und sie ernten so wenig. Dann denke ich mir, ja, warum ist das so? Das kann doch eigentlich nicht sein. Das Problem ist, dass sie die Basis nicht haben. Die Basis der Gnade, die durch das Blutopfer Jesu da ist. Und dann säen sie zwar und ernten nicht, weil dieser Glaube und diese Gnade, dieses Fundament nicht da ist. Und dann bemühen sie sich und sie geben und sie zahlen den Zehnten recht pflichtbewusst und so weiter und so fort. Aber die Ernte kommt nicht, der Lohn kommt fast nicht. Und da müssen wir zurückgehen zum Anfang, zur Wurzel der ganzen Sache. Es ist die Gnade durch den Glauben an das Werk Jesu Christi. Wir sind versöhnt mit Gott. Jetzt kommen wir zum Ende. Wir sind versöhnt mit Gott, nicht aus Werken, sondern eben durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Und in dieser Gnade können wir wachsen und zunehmen. Das sind auch Aussagen aus den Paulus- und Petrusbriefen, dass wir in Gnade wachsen und zunehmen können. Und es liegt an dem, wie wir das gelehrt bekommen, wie wir das annehmen, wie wir das glauben. Und so wird Gnade in deinem Leben sein Werk tun und es wird Segen hervorbringen, über die Maßen mehr, als du dir vielleicht jetzt vorstellen kannst. Weil wir sind oft im Gedankenbereich begrenzt und sagen, ja, das wäre zwar schön, aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass den Segen für mich gibt. Dann sagt Gott, und ich kann mir noch mehr vorstellen, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Weil Gott hat alle Mittel und Wege, in deinem Leben den Segen hervorzubringen. Ich weiß nicht, ob sich der Abraham alles vorstellen hat können. Wahrscheinlich nicht. Und der Isaak auch nicht. Aber der Segen ist gekommen. Weil wenn Gott sagt, ich will dich segnen, dann segnet er dich auch. Nur wenn du sagst, glaube ich nicht, will ich nicht, sagt Gott, okay, dann eben nicht. Tut mir leid, dass ich dich segnen wollte. Amen.